so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be.
Ein regnerischer und stürmischer Morgen und damit trotzdem einen schönen guten Morgen, Sergei Lochthofen.
Guten Morgen, Sie müssen ja in der Dunkelkammer sitzen. Draußen ist blauer Himmel und schönster Sonnenschein. Das war heute Nacht mit dem Sturm.
Ach so.
Wobei Thüringen in den letzten Jahren, toi toi toi, eigentlich ganz gut davon gekommen ist. Es gab ja mehrere große Stürme und uns hat es immer wieder verschont. Und diesmal auch wieder. Also Wind hatten wir natürlich, ein paar Äste liegen hier auch rum. Ja. Aber ansonsten glaube ich, sind wir an der Stelle zumindest ganz gut gefahren in letzter Zeit.
Wir sind auf einer grünen Insel. Trotzdem müssen wir uns mit den Problemen der Welt beschäftigen. Und im Moment weiß ich nicht, was mich trauriger macht. Der Absturz dieser Maschine und dass 150 Menschen in den Tod gestürzt sind oder die Berichterstattung darüber. Sie sitzen ja nun im Presserat und ich nehme an, dass die Berichterstattung um den Absturz der Passagiermaschine tatsächlich auch noch ein Nachspiel hat im Presserat?
Gar keine Frage. Da wird wieder heiß hin und her diskutiert werden, was darf man, was darf man nicht. Deutschland ist ja an dieser Stelle aus guten Gründen restriktiv. Das heißt, bei uns ist das ziemlich eingedämmt und selbst die Boulevardzeitungen haben zum Teil sogar Angst, all das zu machen, was sie gerne machen würden. Also das ist in England, Frankreich oder den Vereinigten Staaten ganz anders. Da stellt man sich gar nicht die Frage, ob man einen Menschen, der krank ist, der offensichtlich Suizidabsichten hatte, ob man den groß bringen kann oder nicht bringen kann. In Deutschland gibt es wenigstens eine Diskussion, wenngleich an der Stelle, glaube ich, da nicht mehr viel zu richten ist. Das Ereignis ist so von der Tragik und Dramatik überdimensional, dass man selbstverständlich den Beteiligten, der da, sage ich mal, im Mittelpunkt steht, wobei ein Teil der Berichterstattung ist schon vorverurteilend. Wir wissen noch nicht alles über dieses Ereignis. Es fehlen ja auch noch technische Daten. Das heißt, auch da muss man Zurückhaltung üben. Aber an dieser Stelle ist nicht zu machen. Was ganz anderes ist, dass man voll die Kameras auf die trauernden Menschen draufhält, dass man aus den sozialen Netzwerken einfach Fotos ungefragt rausholt und die dann zusammenstellt zu sogenannten Bildgalerien. Und all diesem Voyeurismus, der ja bei den Menschen weit verbreitet ist, natürlich Zucker gibt. Also das ist etwas, was uns beschäftigen wird. Und da werden ja auch wieder einige Rügen ausgesprochen werden müssen.
Wird sich da der Pressekodex eher dem europäischen Standard anpassen, also gesenkt werden? Oder könnte Deutschland tatsächlich das Maß der Dinge sein? Obwohl, wenn ich mir die Bildzeitung in den letzten Tagen durchgelesen habe, dann frage ich mich, wo der Pressekodex geblieben ist.
Naja, wie gesagt, das ist ja auch eine Frage. Wir sind in verschiedenen Genres unterwegs. Also die Süddeutsche macht das anders als die Bildzeitung. Boulevard steht das Wasser Oberkante an der Lippe. Das heißt, sie verlieren jedes Jahr in Größenordnung einer großen Regionalzeitung Leser. Das heißt, dieser ganze Einfluss des Boulevards geht deutlich zurück. Und in dieser Abwehrsituation angesichts der Verluste, es geht ja bei den ganzen Dingen um Dutzende Millionen, ja, die da weniger eingenommen werden, versucht man natürlich extrem zu reagieren. Ich sage mal, kann bestätigen jederzeit, dass die Beschäftigung mit der Bild-Zeitung ein großer Kern, ist unsere Arbeit im Presserat, weil dort die meisten Verstöße stattfinden, oftmals auch in der Berichterstattung über Jugendliche, die besonders zurückhaltend sein muss, aber auch in dem Fall gibt es klare Festlegungen im Kodex des Presserates zum Suizid, das heißt zu Menschen, die selbst freiwillig aus dem Leben scheiden, selbst wenn das unter diesen hochdramatischen Ereignissen der Fall sein sollte. Das heißt, da gibt es auch eine Auflage der Zurückhaltung, nicht sensationell, die Menschen sind krank. Und über kranke Menschen sollte man in einer kultivierten Gesellschaft doch etwas anders urteilen als über Menschen, die voll bei Verstand sind. Mhm. Also das ist die Situation, da wird auch jedes Mal diskutiert, da sind ja mehrere Vertreter in so einer Gruppe, die sich damit beschäftigt, also im Presserat, Vertreter der der Redaktion, aber es sind natürlich auch Verlagsvertreter, auch des Springer Verlages. Die betrachten das natürlich ganz anders, meistens sind es Juristen, die streng legalistisch davon ausgehen, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Und das ist natürlich im Journalismus bei weitem nicht der Fall.
Gucken wir mal nach Griechenland, da geht es ums Geld, was die griechische Regierung, französischen und deutschen und anderen Banken schuldet, aber auch es geht um die Staatsfinanzierung, 11% von dem Geld, was nach Griechenland gewandert ist, geht tatsächlich nur den Staatshaushalt, der Rest in den Schuldendienst, das muss man auch nochmal sagen als Einstieg. Jetzt hat sich die griechische Regierung an die russische Regierung gewandt mit der Bitte um Geld, ist das ein taktischer Schachzug oder wollen die wirklich von den Russen Geld, die Griechen?
Na, selbstverständlich wollen die von den Russen, von den Chinesen Geld, weil sie wissen, die haben eigentlich sagen wir erstens ambitionierte Vorstellungen, was Außenpolitik anbelangt, zweitens haben die auch noch über gewisse Ressourcen, bei den Russen nicht mehr ganz so sprudelnd, Angesichts des fallenden Preises für das Öl, bei den Chinesen ist noch ein bisschen mehr da. Das sind natürlich jetzt Spielchen innerhalb der ganzen, des ganzen Preis um Griechenland herum. Es ist natürlich nicht zu machen, wenn, ein Großteil in die Schulden geht und die Schulden gemacht worden sind von ganz anderen Regierungen und die meisten, ich glaube Deutschland und die Franzosen sind die am meisten an dieser ganzen Geschichte verdienen und ihre Banken schützen. Denken Sie doch mal dran, Deutschland ist einer, wenn ich mich nicht irre, dritte oder viertgrößte Waffenexporteur dieser Welt. Und einer unserer allerbesten Kunden war immer Griechenland. Der größte Schmiergeldskandal in Griechenland hat mit deutschen Unternehmen zu tun. Das heißt, hier schließt sich der Kreis. Also ich glaube, dass man natürlich diesen forschen Jungs da aus Athen ein bisschen, die kalte Schulter zeigt, das ist okay. Aber man sollte es nicht zu weit treiben, man sollte ihnen helfen und vor allem sollte man tatsächlich ihnen helfen, an irgendeiner Stelle den normalen Menschen in Griechenland eine Perspektive zu geben, dass die alle schon abgestürzt sind, dass die sozial alle, in einer schweren Lage sind, dass Menschen auch zum Teil nur noch von der Suppenküche leben können, was ja auch selbst in Deutschland teilweise der Fall ist. Also das sollte man schon alles berücksichtigen und aufpassen, dass man nicht diese Länder so weit in den Ruin treibt, dass sie tatsächlich in Russland nur noch den letzten Freund sehen.
Das ist ja scheinbar eine Blaupause für ganz Europa zu sein, wenn...
nicht ganz. Es gibt ein paar Länder, die verdienen ja ganz gut daran. Ich meine, wenn sich Schäuble so erschaffiert, wenn es um die Finanzen Griechenlands geht, dann schützt ja vor allem auch die deutschen Banken, die das finanziert haben und deutsche Unternehmen, die dort noch Außenstände haben. Das heißt also, es ist ein Geschäft, das, was da läuft. Nicht nur, ein wohlwollendes Geben und freundliches Helfen.
Das scheint mir ja da zwei unterschiedliche Ansichten zu sein, wie Politik zu betreiben ist, Finanzpolitik. Die einen sagen sparen, sparen, sparen. Die anderen sagen, nee, man kann in der Situation in Europa nicht sparen. Betrifft Deutschland, es braucht Investitionen. Nur dann kann was vorangehen und da muss man eben Schulden machen und investieren. Die beiden Schulen, die streiten sich da im Moment und die deutschen Lehrmeister sagen...
Sie dürfen sich von den Ideologen, also den Neoliberalen und den Leuten, die sagen, es spielt keine Rolle, woher das Geld kommt, wir schmeißen es zum Fenster raus. Also
ich habe nicht gesagt zum Fenster, investieren.
Wir müssen nicht zwischen diesen zwei Extremen wählen. Das wollen die Ihnen und mir und allen einreden. Nein, man kann es vernünftig machen. Natürlich muss Griechenland das auch aufgrund einer inneren Situation, die Räder sind steuerfrei.
Ja.
Also man hat ja auf diese Art und Weise auch in anderen Regionen dieser Welt die Reedereien kaputt gemacht. Die sind alle nach Griechenland gegangen, weil es also schön war. Jetzt stellt man fest, die Herrschaften verdienen sich dumm und dämlich, haben die großen Milliarden und beteiligen sich in keinster Weise daran, das Land zu stabilisieren. Das heißt, die Deutschen haben ja auch daran verdient, dass es eine Kapitalflucht gab. Die sind ja nach Deutschland gegangen, in die Schweiz gegangen, diese Milliarden. Und sind dort angelegt worden in schöne Immobilien, die bei uns wiederum im Innenstadtbereich wiederum die Leute zur Verzweiflung bringen, weil sie sich die Wohnung nicht leisten können. Das heißt, das Ganze muss ein bisschen zurückgedrängt werden. Dieser Finanzsektor ist wichtig, saubere Finanzen sind gut, aber man muss schauen, dass da auch nicht einfach nur Leute immer nur Geld verdienen an dem Leid der anderen. Und das mit dem Sparen, grundsätzlich bin ich dafür, das machen Sie ja auch in Ihrem privaten Bereich dann genauso, dass Sie sich anschauen, was können Sie sich leisten, was können Sie sich nicht leisten, was können Sie stemmen und dann versuchen Sie halbwegs über die Runden zu kommen, mit den ganzen Dingen. Es geht nicht so weiter, dass die Staaten sagen, wir haben jetzt eine Wahl, da versprechen wir ein bisschen was, hinterher hauen wir das raus und wer das bezahlt später, die späteren Generationen, das interessiert uns nicht, dann sind wir ja selber längst im Altersheim. Nein, das muss schon vernünftig sein, aber es hat ja keinen Sinn, jemanden, der nun wirklich nichts mehr hat, noch den Rest abzupressen. Das heißt, Griechenland muss eine Perspektive kriegen, Portugal muss eine Perspektive kriegen und gleichzeitig muss klar sein, es kann nicht sein, dass wir über Jahrzehnte einfach sagen, irgendwoher kommt schon das Geld.
Ich habe zumindest gelernt oder verstanden, dass man Privathaushalte nicht mit Volkswirtschaften vergleichen kann und dass die Vergleiche mit der schwäbischen Hausfrau eben irreführend sind und sogar gefährlich.
Ja, die sind ein bisschen einfach, aber nicht gefährlich. Nein, es ist schon so. In Deutschland gab es wirklich vor einigen Jahren einen schweren Schnitt. Die SPD hat sich von diesem Schnitt, den sie gemacht hat, noch heute nicht erholt. Sie wird sich auch nie wiederholen, ja. Das heißt, da ist wirklich eine strukturelle Veränderung dadurch passiert, dass man gesagt hat, an bestimmten Stellen gibt man nicht mehr aus. Heute hat man einen ausgeglichenen Haushalt. Das gibt Schluft in der Zukunft, weil man natürlich nicht immer mehr Geld ausgeben muss. Sie haben ja gut Ihre Rede zu Griechenland begonnen, indem Sie sagten, es sind nur 11%, die in den Staatshaushalt gehen. Der Rest, die fast 90% gehen in die Schuldentilgung. Das kann doch nicht vernünftig sein, wenn wir das so machen.
Dann gehen wir mal in den anderen Teil der Welt. Wir haben Russland schon angesprochen, was da gerade passiert in der Ukraine. Ich habe so ein Szenario in der Zeitung am Wochenende gelesen, dass die Russen möglicherweise von der Ostukraine und von der Krim aus die Ukraine in die Zange nehmen und da eine Invasion bevorsteht. Ist das, sind das harte Aussichten oder ist das wirklich ein Szenario, was denkbar ist?
Na, ich habe den Putin bis jetzt als kalten Denker gesehen, Machtmenschen, das heißt, dass er will die Ukraine in diesem Zustand nicht an sich binden, das heißt, es ist ja viel zu teuer. Er wäre ja dumm, er überlässt es Europa, wir werden es bezahlen müssen und wir werden uns überheben an dieser ganzen Sache, wenn wir es alleine machen, das heißt, wir werden auch auf Russland wieder zugehen müssen. Das ist jetzt, sage ich mal, natürlich immer, Kharkiv liegt nicht weit von der Grenze, Mariupol spielt eine große Rolle, weil natürlich die Versorgung der Krim über diese kleine Meerenge an dem Ort Kertsch nicht auf Dauer, sage ich mal, so schnell realisiert werden kann. Gut, das sind alles Probleme, die Putin hat. Im Übrigen läuft jetzt auch schöne Propaganda gleichzeitig parallel. Ich schaue jeden Tag russisches Fernsehen. Die alte Pionierrepublik Artek, mit der viele Menschen hier im Osten aufgewachsen sind, als, naja, das ist ein ganz schönes Fleckchen Erde, die hatten die Ukrainer ziemlich niedergehen lassen, jetzt werden die wieder aufgepäppelt, in fast wie in Sowjetzeiten. Und es erinnert einen natürlich an Sowjetzeiten, wenn der Putin in dieser Situation in große Reden vor den Geheimdienstlern spricht. Die durften übrigens nicht gefilmt werden. Ja, nach wie vor hat man Angst, dass man den einen oder anderen erkennen kann. Und noch einmal versprochen hat, dass man diese aggressive Politik weiterführt. Aber ich glaube nicht, dass er tatsächlich jetzt die Ukraine irgendwo in der Mitte durchteilen will oder so etwas. Das ist viel zu teuer, viel zu unsinnig für sie. Dem reicht das schon so aus, so wie das jetzt ist, dieser eingefrorene Konflikt. Der kann auch wieder heiß werden, das wissen wir nicht. Und interessant ist ja auch unsere Berichterstattung darüber. In zur gleichen Zeit tobt ja ein richtiger innerukrainischer Krieg zwischen den Oligarchen. Ja, die versuchen sich jetzt natürlich, der Poroschenko, weil der selber Milliardär, im Westen wird immer erzählt, der würde nur mit Schokolade und sowas handeln. Stellen Sie sich mal vor, wie werden Sie denn Milliardär mit Schokoladenhandel in Ukraine? Können Sie sich das vorstellen, wie viel Schokolade da gegessen werden muss?
Ja, das, nee, kann ich nicht.
Nein, der hat natürlich mit Öl und Waffen auch zu tun. Das heißt, vergisst man ein bisschen zu erzählen, dass der Mann ein bisschen mehr auch auf dieser Seite verdient. Und der bekriegt sich gerade mit einem anderen Ölmagnaten, der seine Pranke praktisch auf die Ölexporte, die ja via Pipelines durch die Ukraine gehen, aus Russland halten will. Der ist plötzlich aufmarschiert mit richtigen Bewaffneten, mit Kalaschnikow dastehenden Schützen in Kiew. Da sind Militär-LKWs durch die Straßen ohne Hoheitskennzeichen gefahren, eine Spezialtruppe, die er sich geschaffen hat in Dnipropetrovsk. Und jetzt bekämpfen die sich untereinander. Das passt natürlich nicht in das schöne Bild der armen Ukraine, die von Russland überfallen worden ist, und deswegen macht man das recht klein im Westen. Ja, man kann darüber lesen, wenn man es will, aber ich will nur deutlich machen, wie schnell wir beide eingenommen werden für diese oder jene These, die gleichzeitig natürlich aber auch überdeckt, dass die Amerikaner da Waffen reinliefern. Und wir wissen, Waffen werden keinen Frieden schaffen.
Tja, ist eben nicht alles schwarz-weiß. Leider ist vieles grau.
Ja, genau so. Jetzt wissen Sie, warum das Buch grau heißt.
Verstehe. Blau ist die Farbe der AfD. Bei denen sieht es ja im Moment in Thüringen zumindest auch ziemlich grau aus, oder?
Ja, das sieht so aus, wie wir es erwartet haben. Also das ist vermutlich noch nicht der Endpunkt. Sie haben sich ja schon am Anfang hier in Thüringen zerlegt. Sie haben sich noch einmal untereinander bekriegt. Also ich glaube schon, dass für einen vernünftigen Menschen es an dieser Stelle deutlich wird, was für eine verworrene, zusammengewürfelte Truppe das ist und zum Teil Leute da, ans Ruder gekommen sind und jetzt gute Einkommen haben im Landtag, die wirklich normalerweise von uns ja doch sehr skeptisch besehen werden müssen. Was ich mir auch die ganze Zeit frage, der Vorsitzende der AfD in Thüringen, der war Lehrer. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kind und so ein Mann davon erzählt Ihnen was zur Geschichte.
Hä? Naja.
Was ist hier los eigentlich?
Was ist hier los? Das frage ich mich jeden Morgen, jeden Montag, wenn wir sprechen. Es ist viel los in der Welt und wir können immer nur einen kleinen Teil besprechen.
Ja, AfD hat mich am meisten gefreut, dass der Herr Lucke jetzt entdeckt hat, dass in Thüringen der Vorsitzende einem völkischen Gedankengut nachgeht, ja, in seiner Art und Weise. Das zeigt, wohin wir mit dieser AfD gekommen sind. Das sollte man auch immer wieder klar ansprechen. Sie werden ja kaum da draußen jemanden finden, der sagt, ja, ich habe die AfD mit Begeisterung gewählt, ich finde das gut. Aber Sie haben es gemacht.
Ich habe von Ihnen gelernt, Parteien werden abgewählt und andere Parteien werden nicht gewählt.
Richtig, das bleibt dabei.
Es die bleibt Analyse dabei?
Ist immer richtig, na klar.
Und weitere Analysen gibt es nächsten Montag um die gleiche Zeit, kurz nach 9, mit Sergei Luchthofen und dem Espresso-Plausch. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Ich wünsche unseren Zuhörern vor allem eine schöne Woche. Dass Sie eine schöne Woche haben, Herr Rose, davon gehen wir alle aus.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.